Lambert Klammerer Jazz, Folge 72. Herzlich willkommen zu unserer Show.
Hallo!
Felix, du bist wieder im Urlaubsmodus unterwegs. Ich sehe bei dir einen blauen Himmel, Balkon, neue Haare.
Ja.
Was ist denn da los?
Ja, gut, ne? Also ich bin natürlich wie immer auf musikalischer Montage. Jetzt befinde ich mich gerade in der Elbperle Dresden.
Ja.
Wunderschön, oder? Ich war eigentlich hier immer, also am Theater ist es ja oft so, wenn man da als Musiker ist oder Sounddesigner, steht glaube ich in meinem Vertrag, da wird man dann ja untergebracht.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Modelle. Manchmal sagen die auch hier, du hast Kohle, miete dir was. Diese Produktion ist aber so ein bisschen fragmentiert, balkanisiert in verschiedene Zeitabschnitte, Probenblöcke, sodass ich ganz viel an- und abreise.
Ja.
Und das ist mir eigentlich das Liebste, dann möglichst kurzfristig beim KBB, beim Künstlerischen Betriebsbüro, anzumelden. Oh, ich komme am Freitag. Habt ihr bitte eine Unterkunft für mich? Weil dann wird man eingemietet, meistens in ein schönes Hotel. Zum Beispiel das Hotel Leonardo Altstadt.
Da bist du jetzt?
Nein, da bin ich jetzt nicht. Da war ich zuletzt. Das hat mir eigentlich gut gefallen.
Das ist das mit dem Sparbereich oben?
Nee, leider nicht. Aber es ist trotzdem, da gibt es so einen Billig-Prosecco zum Frühstück.
Ah, das ist auch nicht
schlecht. Und diese kleinen Hackbällchen, weißt du?
Ja, die mag ich immer nicht.
Und Eiersalat.
Ja.
Ja. Und verschiedene kleine Küchlein. So, jetzt sagte aber die Dame aus dem KBB, Herr Weig, können Sie bitte mal ein bisschen früher ankündigen, wann Sie kommen? Habe ich dann gemacht. Habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt hier in dem Abschnitt. Ja, dann gehen Sie in eine von unseren Theaterwohnungen.
Ah.
Weil das kostet die natürlich nicht so viel. Die haben hier natürlich so kleine Wohnungen. Und dann sagte ich gestern in der Probe, bevor ich hier eincheckte, ich bin im... Und da sagte man schon, oh, das kann ganz garstig werden. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und dann entspannt sich aber so ein Disput unter den Beteiligten. Und sie sagen, nee, die haben auch ganz schöne Wohnungen im selben Gebäude. Und jetzt bin ich hier gelandet im Zimmer 702, was nach Dresdner Nummerierung im 6. Stock ist. Und bin hier so direkt unterm Dach. Ich bin quasi der Carlson vom Dach.
Ja,
und hab hier,
sieht gut aus.
Ja, hab hier so eine, es ist wirklich, im Prinzip ist es ein Einzimmer-Apartment mit der Billiglinie von Hugendubel oder Dodenhof oder wie das heißt. Ja, Hugendubel sind Bücher, ne? Dodenhof meinte ich. Oder XXXL Lutz eingerichtet, aber völlig in Ordnung. Das Bett hat so ein bisschen einen leichten Jugendknast, ein Jugendknast-Schlafgefühl, sag ich mal. Aber was ich ganz toll finde hier, das ist ein echt tolles Feature. Du siehst dieses Schrägdachfenster hinter mir. Ne? Stellt euch vor, es ist so ein, also ich bin unterm Dach, unterm Schrägdach und hier gibt es so ein Dachfenster. So, ich kann das Dachfenster nicht nur aufklappen, sondern ich kann dann auch quasi den unteren Bereich des Fensters nach vorne klappen und habe so einen kleinen
Balkon. Ja, das sieht echt krass aus. Das habe ich noch nie gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Das ist eine architektonische Meisterleistung.
Ja, das ist, wir sind ja hier nicht nur im Land der Dichter und Denker, sondern auch der Meisteringenieure.
Ja,
das ist wirklich,
Dessau ist nicht weit, ne?
Dessau ist nicht weit, genau.
Ja.
Und im Ausland sprach man ja auch zuletzt viel über die German Windows.
Ja, ja, stimmt. Das ist ein großes Ding auf TikTok.
Ja, wo man liften. Stoßlüften.
You can go off Kip.
Auf Kip.
That's amazing. Ja,
weil dieses Feature auf Kip, was für uns völlig normal ist.
Die Amerikaner drehen durch, dass es sowas gibt.
Ist für Ausländer teilweise wirklich, das können die gar nicht fassen. Also ich glaube, die Skandinavier sind immerhin so weit, dass sie gesagt haben, wir bauen unsere Fenster so, dass man die nach außen öffnet, glaube ich, damit die nicht durch einen starken Windstoß geöffnet werden. Da sind wir in Deutschland natürlich viel weiter mit auf Kip.
Ja.
Weil man kann ja ein deutsches Fenster selbst bei orkanartigen Sturmböen auf Kipp lassen, ohne dass was Schlimmes passiert.
Das ist genial. Es ist unglaublich. Ja, die drehen komplett durch. Die wissen bis heute nicht, wie wir das geknackt haben, dieses Feature.
Das ist wirklich toll. Und das ist wirklich hier, was ich hier hinter mir habe, ist die nächste Evolutionsstufe. Das ist auf Kipp und auf Kipp kommt auch noch ein Balcony dazu. Wirklich toll. Ich bin
nicht
ganz begeistert.
Ja. Sehr gut. Ich wollte nur mal kurz nachtragen, also ich habe mich ja gerade eben privat vor dir schon beschwert über meinen derzeitigen Arbeitszustand, der mich irgendwie nervt wegen dieser ganzen Bereitstellung der Files. Wir sprachen darüber letzte Woche.
Ja.
Ich dachte nur eine Sache vielleicht für die Impros da draußen, die auch hin und wieder mal was producen und abgeben und dann wird irgendwie eingefordert, dass sie es in allen möglichen Files und Formaten und Stem-Gruppen irgendwie bereitstellen. Ey Leute, Das könnt ihr eigentlich dann noch an den technischen Verantwortlichen mittlerweile geben, denn es gibt AI. AI-Tools. Es gibt AI-Tools, die machen einfach Stamps jetzt, ne? Ich habe das bei Akai gesehen, die erstellen das jetzt auf der Software vom MPC bereit. Aber ich glaube, es gibt auch mit so einfach ganz normale Plugins irgendwie, die du in jedem handelsüblichen Logic oder Pro Tools oder was du auch immer benutzt, irgendwie einfach einbauen kannst.
Ja.
Das heißt, dass derjenige, der es verlangt, eigentlich selber die rausrechnen kann. Das muss gar nicht der Musiker sein, denn der wird ja für die Musik bezahlt.
Völlig richtig. Also wir können da mal, also ich bin ja da seit mehreren Jahren dran, weil ich im Rahmen eines wiederkehrenden Engagements öfter mal Vocals isoliere.
Ja.
Da gibt es ein Programm, was... Und ich habe da über die Jahre wirklich viele Sachen ausprobiert. Es gibt ein Programm, was es sogar auf dem Telefon gibt, eine App, beziehungsweise auch, das gibt es, glaube ich, auch als Desktop-Applikation. Das heißt Moises, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da kann man
Stems reparieren.
Kann man Stems.
Aus Stereo, was?
Genau. Ich nutze bis zuletzt einen Algorithmus, das ist browserbasiert. Das nennt sich Lalal AI.
Ja, das kenne ich auch, da war ich auch schon mal drauf.
Genau, das benutze ich zuletzt.
Aber da muss man irgendwie monatlich was zahlen, oder?
Nein, nicht monatlich, du musst hier... Ups, sorry, da geht gerade die Moises-Demo an. Audio Control fertig, genau. Ich habe auch schon mal irgendwann benutzt, es gibt ein Vocal Isolation im Audacity.
Ja.
Das ist so ein gratis, im Prinzip ein Aufnahmeprogramm. Aber
das gilt immer nur für Vocals. Also ich meine, vielleicht wenn
wir nein. Bei Lalal AI gehen auch alle möglichen Stamp-Sorten. Und tatsächlich.
Das ist nicht kein Abo.
Das ist kein Abo, du musst aber Guthaben kaufen. Also Minuten.
Ah, das ist dann ja so ähnlich wie ein Abo.
Ja, es ist Prepaid, ist eher wie Prepaid. Ne? Dann gibt es aber auch im neuen Logic jetzt diese Funktion.
Ist es so?
Im neuesten Logic-Update kannst du Sachen splitten. Es ist tatsächlich. Da schwirren Artefakte wie blöd drin rum. Also irgendwelche Glitches und sowas. Und,
okay.
Also man muss.
Funktioniert noch nicht.
Naja, es funktioniert irgendwie schon, wenn es dann wieder vielleicht in Mix eingebettet ist. Aber jetzt bis zuletzt muss man Sachen da auch nochmal sauber schneiden und da nochmal IQen und so. Und er kennt auch nicht alles. Je dichter der Mix, umso schwieriger. Aber es ist trotzdem erstaunlich, was da geht. Und Isotope RX11, also diese Restaurationssoftware. Die haben auch so einen, das heißt so ein Music Rebalance oder so. Da geht was.
Ja, ich hatte mir so ein Tutorial angesehen von der MPC, die das jetzt auch haben in der Software, nicht auf der Standalone-Version. Da habe ich natürlich ewig gesucht und dann fiel mir ein, nee, kann natürlich so ein kleines Gerät gar nicht. Also das musst du dann halt quasi in der Version, die du an einen Computer anschließt, machen. Und da haben die es auch und da hatte ich nur so ein Tutorial gesehen und das wirkte natürlich recht beeindruckend, wie schnell das da irgendwie so rausgerechnet wird und wie sauber das klang auch.
Ja, ja.
Und ich dachte, das wird ja wahrscheinlich jetzt noch ein halbes Jahr dauern oder ein Jahr. Dann ist es wirklich einfach nicht mehr unsere Sache. Dann kann wirklich diejenigen, die das halt unbedingt brauchen, weil sie meinen, nochmal flexibel auf irgendwas einwirken zu wollen, dann können die das ja machen.
Ja, also es klingt auch erstaunlich gut. Das klang jetzt von mir auch so kritisch. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht Ultra-HD, die Qualität dieser Sachen, die da rauskommen. Aber
wir reden in diesem Fall von einer Fernsehserie.
Ja.
Alles recht leise dann immer unter den Dialog gemischt. Da muss man jetzt auch nicht so tun, als würde man Hans Zimmern.
Nee.
So, also ich meine, ich finde wirklich, also diese Anforderung, das hatten wir letztes Mal besprochen, an den Musiker mittlerweile eigentlich so ein administratorischer Spielball zu sein für die verschiedenen Bereiche, das geht eigentlich nicht. Also muss man sich dann auch dementsprechend auch zusätzlich bezahlen lassen. So.
Ja.
Oder halt dann, damit du halt jemanden engagieren kannst, der diese ganzen Anforderungen umsetzen kann. So, weil eigentlich das Komponieren oder das Produzieren von Musik, das gerät ins Hintertreffen, wenn du die ganze Zeit auf Apfel B und Apfel E drückst. Also und du musst wirklich eigentlich durchgehend damit beschäftigt. Also nochmal, genau, ich setze auf die AI und freue mich drauf, zukünftig bei jeglichen Fragereien dieser Hinsicht von den Leuten, denen man dann halt irgendwie was bereitstellt, kann man einfach sagen, so, ja, hallo, bin ein Komponist. Du bist jetzt hier der technische Verantwortliche, dann kannst du jetzt auch mal das Tool benutzen. So, ist ja dein Bier.
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber, das darf man auch vielleicht, wenn man auch so Gagen aushandelt, nicht vergessen, auch nochmal zu betonen, das ganze Administrative gehört auch dazu, das technische Verständnis und natürlich auch das Arbeitswerkzeug. das wird ja auch gern vergessen, dass wenn man, du wirst ja auch dafür bezahlt, dass du zum Beispiel deine Arbeitswerkzeuge hast.
Ja, genau. Also das Studio instand halten und diese ganzen Outboard-Equipment muss hin und wieder weggebracht werden. Die Klaviere müssen gestimmt werden, was weiß ich.
Ja, die mussten vor allen Dingen mal gekauft werden.
Die müssen vor allem alle mal gekauft werden. Ganzen Instrumente, die aufgenommen werden, müssen natürlich auch alle mal gekauft werden und so. Ja, ja, das, da wird schnell gesagt, wieso, das ist doch eine gute Summe. So.
Ja, ja, klar. Und dann,
was willst du denn?
Ja, ja, und da muss man auch tatsächlich sagen, dass so jeder Techniker irgendwie sein Pult nochmal vermietet oder sowas. Ja. Und das ist bei den Musizierenden, gerät das teilweise ein bisschen ins Hintertreffen, weil man ja so ganz devot ist, dass man, wenn man es gar nicht fassen kann, dass man bezahlt wird für Musik machen. Aber genau, Produktionsmittel und administrativen und Fummelarbeitsaufwand gehört auch dazu.
Du bist jetzt am Rauchen, ne, Felix, aber ich würde ein bisschen näher an den Rechner rangehen.
Also gut.
Ich glaube, es ist für den Klang, und wir reden ja viel über Klang heute.
Ja.
Vielleicht kann die AI das auch ausgleichen mittlerweile. Du hast da ja den Überblick.
Ja.
Hast du schon mal für einen Podcast genutzt, die AI?
Also ich hatte ja bei der letzten Folge, hatte ich eigentlich als erste Idee, ich mische die komplett mit AI und erzähle es dir dann. Weil letztes Mal habe ich ja auch mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen und dachte dann, okay, ich benutze jetzt den Repair Assistant im AI-Modus, also quasi im Selbstausmessmodus. Und da gibt es ja von iZotope noch mehr Softwares, die auch so AI oder auf jeden Fall so Autoscan-Modi haben. Und genau, da gibt es noch Neutron, was man eher so auf Einzelspuren benutzt. Damit wollte ich eigentlich unsere Vocals bearbeiten.
Ja.
Und dann gibt's noch Ozone, was so ein Mastering-Ding ist. Also ich wollte eigentlich quasi den Repair Assistant, die Einzelspurabmischung und das Mastering der Podcast-Folge komplett mit AI machen. War dann aber tatsächlich an dem Punkt, wo ich das mit dem Neutron unsere Einzelspuren aus Mars misste, nicht zufrieden mit dem Ergebnis und fand dann tatsächlich meine eigene Kette besser klingend. Deswegen habe ich es gelassen. Vielleicht mache ich es bei dieser Folge. Vielleicht mische ich diese Folge mal komplett powered by AI.
Ja, ich bin gespannt. Weil ich möchte das eigentlich, dass die künstliche Intelligenz meine Arbeit erleichtert. Es geht mir auf die Nerven. Ich habe da keine Lust mehr zu so einem Blödsinn. Das ist irgendwie nicht mein Bier.
Ja, aber ich denke, wie so oft im Leben, toll, dann haben wir wieder Futter für einen Podcast. Weil wir sind jetzt ein kleiner Tech-Podcast geworden mittlerweile.
Das ist ein kleiner Tech-Podcast, ja, genau. Und irgendwie muss immer Software auch empfohlen werden. Ein Vorgänger davon ist doch auch irgendwie dieser dynamische EQ, oder nicht? Von... Wie heißt der? Den hattest du mir mal empfohlen. Den habe ich öfter drauf auf den Klavieren.
Der Gullfoss.
Der Gullfoss, ja, ja.
Ja.
Der reagiert ja quasi nicht auf die Einstellung, die man macht, sondern reagiert dynamisch auf das, was gerade reinkommt.
Genau. Also der Gullfoss, das ist so ein bisschen, geht einher mit so Sachen wie Sooth oder Smart EQ oder sowas. Das ist eigentlich kein AI. Sondern, also was der Gullfoss macht, der hat so eine Art Idealkurve im Kopf.
Ja.
Und passt dann so ein bisschen mit so leichten Anpassungsmöglichkeiten, passt dann das Signal so ein bisschen darauf an, was oft zu einer klanglichen Verbesserung führt. Ich bin wieder ein bisschen weg vom Gullfoss, weil das ist so ein bisschen, wie sagt man, Snake Oil. Das ist so eine Blackbox, dieses Programm. Das macht irgendwas, was ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, also Mischer wollen das auch nicht haben. Das ist so für den eigenen Swag. Manchmal, wenn du selber sowas rausrechnest und vorzeigen willst, ist es erstmal ganz überzeugend. Aber genau, wenn du später irgendwie... Files rausrechnest und das mit drauf lässt, da sagt jeder Mischer, nee, lass mal bitte nicht.
Ja, wobei ich glaube, das hat aber auch den Grund, dass das ist so ein bisschen ehrenrührig für die Mischer, weil sie dann zugeben müssen, sie benutzen welche Plugins, wo sie nicht verstehen, was sie machen.
Ja.
Dann gibt es tatsächlich noch Sooth, das ist ein tatsächlich dynamischer EQ, der aber nur wegnimmt. Also der zieht Resonanzen und der ist... das kann man sich vorstellen wie quasi ein dynamischer EQ mit unendlich vielen Bändern, der auf das reagiert, was reinkommt. Und der ist ein bisschen nachvollziehbarer von dem, was er macht. Den benutze ich tatsächlich auch regelmäßig.
Ja.
Und, muss ich noch auch ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt hier gerade wie am Theater und da brauche ich manchmal so tatsächlich so das, was man eigentlich ja gerne vermeiden möchte, so diese schnelle Masterkette. Also du hast irgendwie einen Mix und den schickst du dann in dem Ausgang deines Programms in so eine Art Masterkette. Ne? Wir kennen es alle.
Ja.
Also, und da benutze ich jetzt gerade zum Beispiel auch von Ozone 10 den Stabilizer. Das ist auch quasi so ein Programm, wo du so ein bisschen so Stilistiken, also so, das hat so Profile einstellen kannst und dann schiebt er dir so ein bisschen deinen Gesamtmix so in die Richtung. Hast du tatsächlich ein schnelles Ergebnis.
Der Stabilizer. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen.
Ja.
The Stabilizer, weil nicht, dass wir zu langweilig werden. Für die Leute, es gibt auch Leute da draußen, die hören uns wegen unserem lustigen Gesabbel.
Ja, das stimmt. Immer,
es gab große Kritik zum Beispiel an unserer Notenfolge. Ja. Andere Leute hingegen hat das sehr gut gefallen. Anderen hat das sehr gut gefallen. Aber ja, es wurde angemerkt, ich wäre fast eingeschlafen. Vor Langeweile.
Ja.
Ich habe mich ein bisschen versucht rauszureden und gesagt, es wäre dein Herzensthema.
Ja. Externalisieren nennen wir das.
Ja, ja, genau. Also, aber du warst ja auch wirklich Feuer und Flamme.
Ich bin Feuer und Flamme. Aber dann machst du mich.
Du würdest eigentlich nochmal. Also, wir könnten noch eine dritte Noten
machen. Ja, ja, eine ganze Staffel.
Ja, ja. Ganze Staffel Noten. Wir machen vielleicht einen eigenen Noten-Podcast.
Ja, genau. EKN. Genau. Ja, ich weiß es nicht. Das ist, aber das ist doch das Schöne daran, dass man, also ich finde ja bei Podcasts immer interessant, wo hören Leute Podcasts? Ich höre oft auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit. Also zum Aufputschen und zum Runterkommen. Dann habe ich auch einen lieben Kollegen, der sagt, er hört das gern beim Pumpen, weil wir so High Energy sind.
Ja, ja.
Aber jetzt haben wir ein neues Segment freigeschaltet oder beziehungsweise bewähren uns in dem, weil viele Leute hören ja auch gerne den Podcast zum Einschlummern.
Ja. Genau, und da mal ein bisschen was über die neuesten AI-Tools zu hören, why not, ne?
Ja, also natürlich.
Ich werde da auch ganz müde bei, ich schlafe schon fast selber ein.
Ja, siehst du, das ist doch wunderbar.
Ja, wir müssen da auf jeden Fall den richtigen Swag finden. Wir sind zwar auch nicht so richtig darüber klar, wer hört uns eigentlich zu? Also sind es die coolen Kultschweine aus dem Indie-Bereich, die mit Noten zum Beispiel nichts am Hut haben, oder sind es die Nerds?
Ja.
Sind es die Jazz-Nerds? Wer ist eigentlich die größere Hörergruppe? Ja. Ich bin mir nicht ganz im Klaren.
Ich weiß es auch nicht. Was ich nur auf jeden Fall bemerke, wer uns hört, also über unsere Hörerzahlen lassen wir natürlich unsere Hörer im Dunkeln, damit die nicht neidisch werden, auch gerade die anderen Podcaster, wie das bei uns mördermäßig geklickt wird. Aber es gibt ja, wir haben ja so einen Podcast-Anbieter. Sollen wir den heute mal als Sponsor nehmen? Oder
wir wurden schon mal auf eine Party eingeladen von denen. Ich bin nicht hingegangen, aber das können wir, das fand ich nett.
Okay, dann sagen wir es. Also, es ist Podigee, der beste und tollste Podcast-Anbieter überhaupt, also Podcast-Host, wo man so die Folgen einflechten kann. Und die haben natürlich auch so eine Analyse-Tool. Da sehen wir zum Beispiel, dass ihr kleinen Mäuse besonders gern Spotify benutzt.
Ja.
Vor Apple Podcast noch.
Ja, komisch, ne? Ich höre eigentlich lieber bei Apple Podcast.
Aber ganz toll finde ich auch, wir haben einen Play über den Winamp. Winamp, so spricht man es aus.
Was ist das?
Kannst du dich nicht mehr an den Winamp erinnern? Es gab doch bestimmt eine Zeit, wo du noch kein Mac hattest. Da war doch das Abspielgerät auf Windows ganz beliebt.
Ah.
War doch der Winamp. So ein kleiner Player. Wie ein Quicktime-Player oder ein Realtime-Player oder.
Mein erster eigener Computer war ein Mac.
Ah ja, okay. Aber da gab es früher den Winamp. Und so. Und ich sehe aber auch, in welchen Ländern wir gehört werden. Und da merke ich, die Urlaubssaison geht los.
Ja?
Ja, weil wir haben zum Beispiel Plays in Brasil.
Ja.
Wir haben Plays gar nicht so wenige in den USA.
Klar, ist ja Jazz auch.
Ja. Komischerweise jetzt im letzten Zyklus, niemand gehört in Italien hat uns. Weil die sind natürlich beschäftigt mit Fußball.
Ja.
Gestern wieder haushoch 1-1 das Spiel entschieden. Sogar in Kroatien. Und in gar nicht so wenig in Indien.
Ja?
Ja. Und in, da habe ich aber auch jemanden im Verdacht, der da möglicherweise im Urlaub war, schöne Grüße, in Vietnam. Drei Plays aus Vietnam.
Drei Plays aus Vietnam?
Ja. Und ein Play in Japan.
Das ist eigentlich schön zu wissen, dass die Leute überall auf der Welt Bock haben
auf Jazz.
Jazzgesammel. Das freut uns sehr.
Ja.
Ich habe da noch nie reingeguckt, aber es scheint ja ganz interessant zu sein. Man reist ja richtig mit um die Welt.
Ja, völlig richtig. Ja. Also, schreibt uns doch mal eine Karte oder eine Flaschenpost.
Genau, und auch gerne so, nicht nur Reiseberichte, aber auch so Berichte, wie ihr selbst, also ich finde es interessant, was ihr für Erfahrungen selber jetzt zum Beispiel habt mit sowas, wenn wir irgendwie sowas wie AI-Tools ansprechen, weil, genau, es geht ja wirklich, ich fühle mich da so ein bisschen wie so eine Gewerkschaft eigentlich, also die LKG.
LKJG.
Ja, LKJG, weil, wenn das jetzt ein Argument ist dafür, dass wir letztlich eine geilere Arbeit machen können, also die uns gebührt und nicht so eine Schrottarbeit, dann haben wir alle was davon. Deswegen haut doch mal raus, was da alles so möglich ist, weil ich muss ja auch noch andere Dinge machen. Also morgen fahre ich zum Beispiel nach Frankreich,
um da
ein bisschen die Plays in die Höhe zu treiben und spiele da ein Konzert. Und dann muss ich halt so 2 Wochen nochmal durchackern für die Serie. Und eigentlich habe ich gar keine Zeit, denn ich muss eigentlich Jazz üben.
Ja.
Also ein aufmerksamer Hörer dieses Podcasts hat mich eingeladen bei einem Opener in einer deutschen Metropole, in einem Jazzclub, bei einer Jazzclub-Session. Opener mitzuspielen, weil er irgendwie rausgehört hätte, dass mir das doch irgendwie fehlen würde.
Ja.
Total schnucklig. Und deswegen muss ich natürlich jetzt die Standards üben.
Na klar.
Und deswegen habe ich auch keine Zeit, die ganze Zeit irgendwie Files bereitzustellen, weil der Jazz ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Und da sind ein paar Standards, weil die kenne ich noch gar nicht.
Nee.
I'm Old Fashioned ist ganz schön komische Akkorde im B-Part auch. Mal reingucken.
Habe ich auch nicht auf dem Schirm.
Also am Anfang easy und dann macht es so ein bisschen so, hä, was ist denn da los?
Und da gucken wir mal kurz rein. I'm Old Fashioned im B-Teil.
Ah, ja.
Wir nehmen die Rehburg-Version. Oder was?
Warte mal.
Ist es als eine A-B-A-Form?
Mhm.
Wir haben, und wir haben einen verlängerten Schlussarteil, so wie bei zum Beispiel All the Things You Are. Da ist plötzlich zwölftaktig und nicht achttaktig.
Ja. Und dann ist es. Nee. Jetzt wird's interessant, denn da steht. Und dann steht da A-Moll und oben soll ein B gespielt werden. Was und, halten wir davon?
Und da hast du ein anderes Sheet als ich. Ich habe hier so ein Rebook-Sheet.
Ich würde noch
ein
A-Dur spielen, weil dann geht das B wieder.
Sag mal die Taktzahl kurz, in der du bist. Wo dieses
jetzt kommt
A,
der.
Wo ist das A oben? Sag mal bitte die Taktzahl. Dann kann also ich das nach.
1, 2, 3, hier. In der Takt 13.
Ah ja, wie? Achso, da hab ich ein D-Moll. Achso, aber bist du in F-Dur, oder?
Mhm, genau.
Okay, da steht bei mir einfach schnöde D-Moll. Aber das ist
die
nee, das, was Melodie. Du da spielst, ist auch nicht Takt 13, sondern das ist Takt 15, oder? Quatsch. Takt 11, ja?
Takt 11, ja.
Dritte Zeile, dritter Takt.
Vierte Zeile, erster Takt.
Achso, dann habe ich ein G-Moll.
Genau, G-Moll, A-Moll.
Achso, Takt A-Moll. 13, Entschuldigung, ich habe mich verzählt, genau.
Ja, habe ich doch gesagt.
Ja, ich habe mich verzählt. Verzeiht.
Genau. Das ist so ein Vorhalt eigentlich, ne? Ja. Aber man könnte auch einfach sagen, machen wir A-Dur draus. Das ist schöner eigentlich, oder?
Nein. Nee. Na, ich hab ein G-Moll 7 da stehen.
G-Moll 7 das ganze Takt lang?
Ja. Ja.
Aber die wollten, glaube ich, so einen Durchführungsbass dann haben. Ist ja auch schön. Kann man ja bringen. Why not G? Aber man kann es auch wahrscheinlich als G-Moll denken und. Unten macht der Bass halt irgendwas anderes und läuft da irgendwie hin.
Ich glaube, wir sind weder bei denselben Taktzahlen noch im selben Sheet. Aber das macht es ja noch
spannender.
Noch unterhaltsamer. So. Ja. Was diese. Sag.
Ja, dann geht's ja spannend weiter. Pass auf. Also. Jetzt geht's nach Du, A-Dur.
Ja.
Los. Also A Major B Moll 7 C Cis Moll 7
ja.
D Major E 7 Fis 0 7
ja.
G Moll 7 C 7.
Ja,
also das ist wirklich Halligalli.
Naja, um mal die Impros abzuholen. Ja. Wir haben ja oft im Jazz also 2x8 ungefähr dasselbe und dann die sogenannte, hat sich sogar bis ins Pop-Zeitalter durchgesetzt, gibt es ja die Bezeichnung für den C-Teil oder die Bridge, je nachdem, also der Teil, der eigentlich zwischen den beiden Schlussrefrains kommt in einem normalen Popsong.
Ja.
Da gibt es ja auch die Bezeichnung Middle Eight für, hast du das schon mal gehört?
Ja.
Genau, und das ist im Jazz ja oft dann der B-Teil, die Middle Eight.
Ja. Ja,
und
genau.
Jetzt, wenn du mal Jazz-Standards anguckst im Rearbook, könnte man rein empirisch, bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Jazz-Standards oder also der überwiegende Teil moduliert in die vierte Stufe. Also wenn zum Beispiel in F-Dur und in der Bridge würde es dann nach B-Dur gehen.
Ja.
Das ist tatsächlich in sehr vielen Jazz-Standards so. Nicht in allen. So. Und jetzt ist es zum Beispiel interessant, wenn dieser Standard nach A-Dur geht von F, also in die ja, was ist denn das? Das ist der Tonika-Gegenklang in Dur.
Aber es ist ja eigentlich eher eine A-B-A-C-Form.
In dem Fall ja.
Ja,
genau.
Ja.
Aber zum Beispiel ein Jazz-Standard, der auch von F-Dur nach A-Dur geht in der Bridge, ist Polka Dots and Moonbeams. Kennst du den?
Ja, also von Bill Evans, die Version kenne ich, aber ich kann es jetzt nicht spielen.
Da
hab's nicht drauf.
Ja.
Genau wie I'm Old Fashioned, muss ich auch noch üben.
Ja, Aber das kriegst du auch hin. Das
sieht krieg dann, ich hin, ja. Sieht aber muss ja halt auch, Changes ich, aus. Ich hätte ja jetzt auch jede Menge Zeit bis zu diesem Datum, wo ich das mache. Ich sage natürlich nicht, wann und wo das stattfindet, denn ich werde da inkognito auftreten.
Ja.
Aber genau, ich habe ja diesen anderen Kram noch am Hacken mit diesen Files bereitstellen. Ja. Ich würde mich gerne um einen Old Fashioned die ganze Zeit kümmern.
Mhm. Ja, du könntest dir vielleicht den Rechner auf den Flügel stellen, immer bouncen und dann spielst du immer genau während des Bounce einen Chorus.
Ja.
Ja.
Naja, vielen Dank jedenfalls. Fand ich sehr schnucklig, dass da jemand an mich gedacht hat, an mein Bedürfnis, Jazz zu spielen. Ich komme gern vorbei, spiele mit.
Ja.
Bis dahin habe ich das auch drauf.
Du wirst so richtig aufgepäppelt jetzt, jazzmäßig.
Ja, ich werde jazzmäßig aufgepäppelt. Ja.
Wir bringen dich wieder nach vorne.
Ja, herrlich sowas, weil kommt ja nicht mehr allzu oft vor, dass man mal gefragt wird für etwas. Die Leute denken ja eigentlich haben ja eher so eine Arbeitnehmermentalität mir gegenüber.
Ja, hast du auch lange hart dran gearbeitet.
Ja. Aber genau, dass man mal wieder so mit Leuten zusammenspielt, die man gar nicht kennt und so. Das ist für mich irgendwie, ist lange, wirklich lange nicht vorgekommen und so. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber früher war es ja normal. Erinnerst du dich noch an die Oxmox? Wenn man genug hatte von den Leuten, mit denen man in der Schule gespielt hat und dachte, man muss dann irgendwie mit neuen Leuten spielen. Es gab ja noch kein Internet, es gab nur die Oxmox.
Es gab kein, die Oxmox, was war denn? Achso, das ist dieses Stadtmagazin gewesen, ne?
Das Stadtmagazin. Und dort konntest du ganz hinten in den Anzeigen,
ja,
konntest du durcharbeiten. Und da gab es jede Menge Angebote von mehr oder weniger ambitionierten Bands, die nach Mitmusikern gesucht hatten. Und
genau. Also das war so eine Art Annoncenteil. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, weil heute gibt es eBay-Kleinanzeigen, heute gibt es Tinder. Aber man hat früher tatsächlich, im vordigitalen Zeitalter, war ein Instrument der Kommunikation in der Gesellschaft das Kleinanzeigengeschäft, in Printmedien. Ja. Es gab ja auch die AVIS, die Annoncen-AVIS. Dann hieß es, weiß ich nicht genau, aber da warst du, ich brauche ein neues Auto, ich brauche ein neues Fahrrad, ich brauche eine neue Wohnung. Ich guck mal in der AVIS.
Ja.
Genau. Und in der Oxmox, so ein monatliches Magazin, da gab es auch natürlich, Partnergesuche.
Ja. Und danach kamen die Bands.
Er sucht ihn, sie sucht sie und sowas. Ja. Genau. Dann kamen die Bands. Genau. Band sucht Musiker und andersrum.
Genau. Ich habe das viel genutzt. Also ich bin ja öfter mal vorstellig geworden bei irgendwelchen Bands in irgendwelchen Proberäumen. Meistens ja in Bunkern. In Hamburg hat man im Bunker gespielt.
Ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste Erfahrung dahingehend war, glaube ich, mit der Band Choke.
Ja.
Die haben so eine Art Ska gemacht, glaube ich. So Ska, Punk. So.
Mhm.
Und ich war, ich glaube, 14 und habe Schlagzeug gespielt. Und die waren natürlich alle schon mega cool. So in ihren Anfang 20ern und so. Und deswegen war ich ein bisschen zu jung. Aber die mussten irgendwie schon eingestehen, kannst du schon spielen und so. Schon cool. Aber sie haben nochmal jemand anders probieren wollen. Dann haben sie sich für den entschieden. Wahrscheinlich war der einfach, bisher hat er schon irgendwie so gefärbte Haare oder ein Iro. Ich habe keine Ahnung. Konnte ich alles nicht vorweisen. Und dann hatten sie aber meine Nummer aufbewahrt und mich nach 2 Jahren nochmal angerufen, weil sie dann wieder einen Schlagzeuger brauchten. Und sie sich erinnert hatten, dass ich das ja eigentlich ganz gut spielen konnte und so. Und dann habe ich mir ganz genüsslich, bin ich da hingegangen und habe halt wieder Feuerwerk abgefeuert und irgendwie gespielt. Konnte natürlich, mittlerweile hatte ich ja auch schon länger ein Schlagzeug gespielt, konnte halt noch besser spielen. Und die meinten, ja super, also jetzt, wir fänden es super, wenn du mit in der Band bist. Und weißt du, was ich gesagt habe?
Oh, bitte nicht. Hast du da hast du die Ego-Nummer durchgezogen? Oh Mann, ey.
Aber ich habe es mir auch so richtig vorgenommen. Oh, ich dachte so, da gehe ich hin, um dann abzusagen. Weil die Schmach damals, dass sie mich nicht haben wollten, sondern den coolen anderen Typen. So, das zahle ich denen jetzt heim.
Ja. Also, okay, du bist wirklich die Personalisierung des Ärzte-Songs zu spät. Aber auf alle Lebensbereiche. Wahnsinn.
Ja, so war ich drauf mit 16 Jahren. Ich wollte das nicht auf mir sitzen lassen. So, ich habe mir das gemerkt. Ich bin wie so ein Elefant. Ich hätte das wahrscheinlich auch mit 112 noch gemacht.
Aber bitte versprich mir, dass du nicht irgendwann in der Carnegie Hall auf ihrem tosenden Begrüßungsapplaus zum Flügel rennst, den Wutentbrand zuklappst und sagst so, jetzt wollt ihr mich. Jetzt geht. Das hättet euch ja mal früher einfallen können.
Ja, das war für mich eine herrliche Genugtuung. Ach, ich weiß, ja, schon. Irgendwie schon. Also ich weiß, es zahlt jetzt nicht ein auf mein Sympathiekonto, aber das ist mir egal. Das war wirklich, ich fand es einfach frech, dass die mich vorher aussortiert hatten, meines Alters wegen.
Ja.
Ich war ja mega cool eigentlich trotzdem mit 14 schon.
Natürlich. Und ein Top-Skat-Schlagzeuger.
Und später hatten wir zusammen auch nochmal eine Band, die ich auch über die Oxmox kennengelernt habe, nämlich mit wir haben uns dann später Gate 5 getauft. Mit einem, ich glaube, erst hatten wir so einen Sänger, der hat vorher bei der Band Elephant gesungen.
Ja.
Der war aber irgendwie raus. Das war irgendwie auch so eine deutsche, weiß nicht, krautige Punkband oder ja, so aus den 70ern. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber die hatten irgendwie schon einen Namen oder so, keine Ahnung. Aber deswegen war immer die große Hoffnung, der kam aber irgendwie nie.
Ja.
Und deswegen brauchten wir einen neuen Sänger und stießen auf jemanden, der schon im Schlager-Business ganz gut
ja.
Karriere gemacht hatte. Ernst Herzner, erinnerst du dich an ihn?
Ernst Herzner, genau, der aber vorher, glaube ich, der auch zeitweise Sänger der, wie sagt man, poetischen Deutsch-Kraut-Irgendwas-Experimental-Prog-Rock-Band Novalis war.
Novalis, genau, die hatten nämlich auch schon so einen Namen. Deswegen ja. Ernst war die große Hoffnung, mit dem ja. geht's jetzt richtig nach vorne.
Wir sprechen da aber, mittlerweile sind das ja quasi Leute, die altersmäßig gar nicht mehr so unendlich weit weg sind, aber wir waren da wirklich ausgehende Teenager und das war so, ich glaube, da waren wir so im Bereich 40 bis 50, ne?
Waren die so, also der Gitarrist ja. war schon über 50.
Also Dinos.
Das waren wirkliche Dinos.
Ja.
Der Gitarrist war der Harry, der war super. Ja. Der hatte war so ein EDV-Typ, ne?
Ja.
Und hatte auch deswegen auch so eine Gitarre, die wahnsinnig also viel konnte im digitalen Bereich.
Das war schon. Eine MIDI-Gitarre.
Ja.
Klang aber irgendwie fetzig. Also das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, nämlich also Gitarren, die quasi über Tonabnehmer das analoge Signal abgeben, sondern so ein MIDI-Ding antriggern. Und dann spielte er MIDI-Gitarre. Ich weiß gar nicht, ob er nur MIDI-Gitarre spielte, aber das benutzte er. Und er hatte ganz toll, er trank auch gerne 2-3 Dosen Feltins in der Probe.
Ja.
Und das hinterließ auch Spuren an seinem Körper anscheinend und auch sein gesunder Appetit, sodass er um seine Gitarre so einen Stretchgurt hatte.
Ja.
Kannst dich daran erinnern? Also der Gitarrengurt war elastisch.
Der war elastisch und deswegen wackelte die Gitarre immer so ein bisschen auf und nieder.
Ja.
Damit hat er aber auch gespielt. Also hat so einen leichten Tanz dann immer hingelegt.
Ja, ganz toll. Er sah toll aus beim Spielen und klang auch toll. Aber das ist so ein bisschen, während sich auch leicht moppelige Personen dann irgendwann für die Jogginghose entscheiden.
Ja.
Oder auch in der Schwangerschaft. Wird dann, wenn man keinen Bock hat, noch einen Keil in die Jeans einzunähen, dann wird er sich auch gern für den die Stretchhose entschieden. Genauso auch an der Gitarre. Der Stretchgurt. Ja.
Genau.
Die federt dann natürlich auch so toll.
Der Bassist hieß Tino. Wir hatten ihn, glaube ich, Tino Palladino getauft.
Ja.
Und der war unterwegs bei den Zeugen Jehovas oder bei den Mormonen, glaube ich.
Bei den Mormonen, ja.
Ja, ja.
Genau.
Das fanden wir natürlich wahnsinnig spannend und haben ihn mal ausgefragt, weil die dürfen, glaube ich, auch keinen Sex vor der Ehe. Und wir natürlich als wahnsinnig erfahrene Teenager haben natürlich jede Menge Spaß damit gehabt. Der war auch manchmal richtig beleidigt, glaube ich. Ne?
Ja,
wir haben den vielleicht ein bisschen hart rangenommen. Damals war, aber gab es noch diese Awareness für diese Mobbing-Kultur, dass das nicht so eine gute Sache ist. Die gab es damals noch nicht. Außerdem war der ja einfach 40 Jahre älter.
Ja.
Deswegen dachten wir, könnten wir mal ein bisschen ihn ärgern mit seinem Gott.
Das stimmt.
Aber wir lieben Gott.
Wir haben in der letzten Folge. Wir haben auch zu Gott gefunden durchs Motorrad.
Ja.
Durch unser Hobby Motorradfahren. Ich habe übrigens in der Theaterproduktion einen jungen Mann, der fährt auf so einem Simson, so einem Moped rum, was aber ganz stylisch aussieht. Und der kommt auch aus einer Bikerfamilie. Er hat mir auch erzählt von den Motorrädern seiner Eltern. Die haben nämlich beide. Haben beide, glaube ich, eine Harley. Also hier in Dresden ist die Welt noch in Ordnung. Hier sind die Leute super. Noch bei Gott.
Aber Tino kam dann nämlich irgendwann, weil es, glaube ich, ihm so auf die Nerven ging mit unserem Geulke über die Enthaltsamkeit und das Zölibat und kam er irgendwann mit seiner Freundin nämlich an, wollte er uns vorstellen. Ja.
Ja,
aber dann ging die Fragerei natürlich weiter.
Die hat er vielleicht in der Gemeinde kennengelernt.
Ja.
Ja. Naja, wir waren gottlos, mittlerweile sind wir da natürlich ganz anders.
Nee, wir haben zu Gott gefunden.
Wir lieben unsere Mormonen.
Und genau, ich habe dich irgendwann mitgebracht, weil der Keyboarder Ulf ausgestiegen ist und dann genau hatte ich, ich glaube so, deswegen hatten wir auch anfänglich mehr Kontakt, weil ich hatte da auch Schlagzeug gespielt und ich meine, ich kenne da so jemanden, der spielt auch Klavier bei mir in der Schule und ich habe dich natürlich irgendwie als Nervensäge wahrgenommen, aber wusste, das klingt irgendwie auch ganz und so und habe dann, glaube ich, nochmal beim Freiraum geguckt, wie du spielst.
Was ist denn der Freiraum?
Ja, das war der Vorspielabend in der, in der Oberstufe.
Wir hatten so eine wiederkehrende Kulturveranstaltung in der Schule.
Da war immer was los.
Ja.
Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, wie du spielst und fand das dann, hab's für gut befunden, habe ich dann gefragt und dann sind wir dahin. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben nämlich Falafel gegessen auf dem Weg dahin.
Wirklich?
Ja, fand ich nicht so lecker.
Nee, diese trockenen Bäche. Ja, bin auch nicht überzeugt. Ich bin bis heute irritiert, wenn Leute sagen, oh, jetzt gleich noch so eine leckere Falafel.
Ja, ich komme damit schon klar, aber damals fand ich es irgendwie eklig. Und dann dieser komische Humus auch, das war irgendwie nichts. Döner hatte ich mich schon irgendwie
dran gewöhnt. Döner ist ja auch lecker. Deswegen auch die Dönerpreisbremse. Aber ich würde, also der Falafel, der ist bei mir, der rangiert bei mir tatsächlich noch unter dieser trockenen Kartoffel, die ich auch so alle 2-3 Jahre mal esse. So diese
die Kumpir.
Ja. Ist auch eigentlich. Gab's auch mal einen gewissen Hype. Aber bei mir im Grindelviertel, wo die Studis immer den Grindelhof auf und ab flanieren, da gibt's einen Kumpirladen.
Ja, ja, war ich auch schon mal da.
Ja. Ja.
Lecker, lecker, ja. Nur jetzt, weil ich ja immer so als, naja, sozial unkompatibler Dulli dargestellt werde und irgendwie auch schon oft erzählt hat, aus welchen Bands ich alles so rausgeflogen bin, so möchte ich jetzt eine Sache mal klarstellen. Ja. Ich bin nämlich nach Holland gegangen dann, um zu studieren und habe diese Band verlassen und du wurdest daraufhin aus der Band rausgeschmissen. Das hast du nämlich damals verheimlicht, als wir darüber gesprochen haben. Es fiel mir nämlich nochmal ein, dass das dir nämlich sehr wohl auch mal passiert ist, dass du aus einer Band rausgeschmissen wurdest.
Ja, damals haben sie gesagt, okay, das teuflische Duo ist entzweit. Und dann haben sie mich auch rausgekickt. Wollten, glaube ich, auch lieber mit Leuten spielen, die so ein bisschen mehr in ihrem Vibe sind.
Ja, das, in ihrem Alter, ne?
Ja.
Wobei Caro ist drin geblieben. Wir hatten dann auch so eine Perkussionistin, die war auch eher unser Alter. Die war ich glaube, die wollten sie nicht loswerden, oder?
Ja, das kann sein. Aber ist dann ja auch, vielleicht war auch alles richtig soweit. So richtig viel ist dann ja auch nicht mehr passiert mit Gate 5.
Wir hatten einen Gig im Logo.
Ja. Haben da nur wir gespielt oder auch andere?
Ich glaube ja tatsächlich. Wir standen allein als, weil Ernst Herzen hatte Connections.
Natürlich zum Logo.
Zum Logo im Programm. Der hat echt doch die geilsten Texte geschrieben, oder?
Ja.
Der hat die ganzen Klischees rausgeholt. Ja. Bei Noemi war es einfach Chica Bonita. So ein Denglisch und je nachdem, welche Kulturen da gerade besungen wurden, da kann der keinen halten.
Ja, aber das ist ja auch so ein ganz interessantes Bild der frühen Nuller, dass man ja irgendwie auch da genügsamer war. Also wir sind da tatsächlich, so ich glaube, wenn nicht irgendwie Schulferien waren, haben wir, glaube ich, so vielleicht einen Zeitraum von einem Jahr, glaube ich, jeden Donnerstag mit denen geprobt.
Ja.
Also länger auch nicht, ne?
Das war für mich ein Highlight.
Ja.
Ich fand das super.
Also,
das war Highlight der Woche.
Ja, und man konnte sich natürlich auch so ein bisschen ausprobieren, aber ich finde das interessant, weil dieser ganze Markt der Möglichkeiten ja noch gar nicht da war. Es war irgendwie nicht so, dass wir das Gefühl hatten, wir könnten ja auch in 10 geileren Bands spielen, sondern fanden das hatten ja irgendwie eine ganz gute Time, einfach so in der Vorstellung, da einfach mit den Rentnern so ein bisschen Schrottmusik zu spielen einmal die Woche. Ja.
Irgendwie war klar, da passiert auch nichts mehr. Ich bin nicht immer so genügsam gewesen. Ich hatte nämlich noch so eine andere Band auch zu der Zeit, die ich auch über die Oxmox kennenlernte. Die war eher so rock-orientiert. Auch dort spielte ich Schlagzeug. Und die haben halt immer davon erzählt, dass die halt irgendwann, also die waren so Ende 30, Anfang 40 auch schon so. Und die haben immer davon erzählt, dass sie halt vor ein paar Jahren noch immer geile Gigs auf dem Thomas Reed oder halt irgendwie so auf dem Gig, auf dem Kiez.
Ja.
Hatten und da halt immer gefeiert wurden und die geilsten Konzerte da, Coverkonzerte da gespielt haben und so. Und ich dachte so, oh nice, vielleicht bringt ja vielleicht für mich auch mal so ein Konzert ab. Und irgendwie kam das nie zustande und irgendwie ein Großteil dieser Proben bestand immer daraus, dass die sich halt irgendwie auf die Schulter klopften, wie geil die Zeiten waren, dass sie noch diese Gigs hatten und so. Und da war ich kritischer mit. Also bei Harry und Tino und so, da war irgendwie klar, nee, da passiert nichts. Da hat man so ein bisschen Fun.
Mhm.
Und wir hatten also einen Gig im Logo durch Ernst.
Mhm.
Ich glaube, einmal auf irgendeiner Blues-Session haben wir auch zusammen gespielt.
Ja.
Ja, und das war es dann eigentlich. Mehr ist da nicht passiert. Einmal noch im Proberaum hat er ein paar Leute eingeladen.
Stimmt, ja.
Ja,
ja, aber man kam ja auch irgendwie voran, ne? Es entstand ja irgendwie Musik. Hast du das irgendwo noch dokumentiert? Gibt's da?
Ich habe keine Aufnahmen davon, nee.
Eine Minidisc oder so?
Ich weiß nur, dass ein Song immer nur auf den weißen Tasten stattfand. Das ist eigentlich wie Neoklassik. Also es war irgendwie... Das sind immer so 4 Klänge auf den weißen Tasten.
Ah, okay.
Und das war leicht zu lernen.
Ah ja. Und hast du noch, die anderen Bands war eher so über Schulumfeld, ne? Wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Also irgendwann war ich wirklich, glaube ich, an 3 oder 4 Abenden in der Woche beschäftigt, halt mit irgendwelchen Bands zu proben.
Ja.
Mit denen eigentlich auch nie irgendwas passierte, außer vielleicht mal so ein Konzert im Trockendorf. Naja, gut, doch mit der einen Band hat, also in Hamburg konnte man ja irgendwie SPD-Band-Battle oder was es da so gab, mal im Marx. Also es gab ja so Nachwuchsmöglichkeiten, dann irgendwie sich da mal anzumelden und dann spieltest du da mit 5, 6 anderen Bands an einem Abend. Jeder brachte irgendwie seine Freunde mit und man hatte irgendwie einen guten Abend, so. Das gab's schon mit anderen Bands, aber das waren dann eher so Schülerbands, so mit seinen Freunden. Also mit diesen älteren Leuten, da hatte ich immer das Gefühl, man lernt da vielleicht mehr oder die spielen vielleicht auch ein Stück besser, Aber es passiert dann irgendwie doch deutlich weniger.
Ich habe aber auch tatsächlich, da bin ich glaube ich so mit 16 eingestiegen. Ich habe auch eine Band über Oxmox kennengelernt, nämlich meine erste richtige Band quasi, die hieß Acadian Post.
Ja.
Die waren auch so ja, zwischen 3 und 10 Jahre älter als ich, sage ich mal. Und da haben wir so ein bisschen so, ja, Folk, Americana gemacht. Ist auch ein bisschen Songwriter-Musik so auf Englisch. Und das war eigentlich eine super Sache, weil das war recht ambitioniert. Also für so ein Indie-Alternative-Umfeld, ne? Und auch irgendwie ganz gute Musiker. Ich habe da auch viel, weil die auch so ein bisschen älter waren, viel Musik kennengelernt. Die haben mir auch, es hat mir auch so ein bisschen Türen geöffnet zu so Platten, die ich nicht kannte. Sowas wie Nick Drake oder sowas. Oder Leonard Cohen. Und da haben wir tatsächlich auch ein richtiges Album gemacht auf XXS Records. Das war so ein kleines Hamburger Label. 2003 kam die raus. Guck mal. Und das hat irgendwie... war eine ganz gute Zeit. Also was heißt, war eine ganz gute Zeit? Also da habe ich irgendwie so ein paar Sachen kennengelernt, die ich sonst nicht so kennengelernt hätte. Und wir haben auch, das war die erste Plattenproduktion, die ich ever gemacht habe, so ein richtiges Album, was dann so zum Mix ging und zum Mastern ja. Und ins Presswerk. Und dann auch bei Saturn stand oder bei, was es damals gab, WOM.
Und da denkt man ja wirklich, man hat es geschafft.
Ja, man denkt, man hat es geschafft, wundert sich dann, dass dann doch nichts passiert. Aber das war... tatsächlich super, weil diese erste Produktion bei Dinesh Ketelsen haben wir die gemacht. Das ist der ehemalige Gitarrist der Gruppe Nationalgalerie mit Nils Frevert gewesen, der zu der, oder macht er immer noch, da produziert hat. Und ich natürlich auch grün hinter den Ohren, wie blöd. Ich konnte, glaube ich, so ganz gut zocken, aber so viele Parameter für so einen guten, soliden Musiker waren da noch nicht besonders ausgebildet, sage ich mal so im Teenager-Alter. Das war aber eine Produktion nur mit Bandmaschine. Das habe ich danach nie wieder gemacht. Es gab keinen Computer im Aufnahmeraum.
Ah, es gab halt diese. Dabei gab es ja damals schon den Atari.
Ja, ja, klar.
Und Cubase, der stand eigentlich in jedem, auch damals schon in jedem Studio, ne?
Ja, es, also ja, also gab es schon auch, genau. Aber
da wurde nicht drauf aufgenommen, sondern der wurde eher so als die Trigger-Funktion,
ja,
die Funktion
zum Beispiel, ja, oder um so digital irgendwie Aufnahmen zu synchronisieren. Man konnte schon hartes Recorder-mäßig aufnehmen, digital. Aber es war natürlich nicht der geile analoge Sound.
Ja.
Das Album gibt es nicht bei Spotify. Acadian Post, self-titled von 2003, kann man sich aber gleich bei Amazon gebraucht bestellen.
Und ihr habt da 3 Platten gemacht?
Nein, oder? Nein, eine Platte.
Eine Platte?
Eine Platte.
Also mit Vorschuss.
Und na ja, bestimmt so produktionskostendeckend, aber also ich hab da nicht dran verdient. Das war aber auch durch die Oxmox. Ich habe auch versucht, so ein bisschen zu kramen. Ich war auch noch mal bei so Castings, glaube ich. Also ich kann mich zumindest erinnern, dass ich mal, da bin ich mit dem Schlagzeuger irgendwie so in die Vorstadt rausgefahren, keine Ahnung, wo das ist. Und da sollte so ein Rock-Trio entstehen. Den war ich aber, glaube ich, nicht rockig genug. Die haben mich dann auch nicht aufgenommen. Vielleicht auch besser.
Ja, ja, stimmt. Ich bin auch mal richtig irgendwie nach Norderstedt raus oder noch weiter. Mhm. Was kommt denn dahinter?
Kaltenkirchen, keine Ahnung.
Ja, ich glaube Kaltenkirchen oder so. Mhm. Da auch mal geprobt, so Leuten, die auch so früher wollten Leute eigentlich immer Funk machen.
Ja.
Funk und dann so vielleicht noch einen Rapper, der vielleicht mal dazukommt ein bisschen und so. Das war immer so ein beliebtes Proberaum-Genre.
Ja.
Da bin ich auch mal rausgefahren, aber da war mir irgendwie der Weg zu weit. Ich wusste nicht, wie ich da hinkommen soll dann jede Woche.
Ja, klar. Das ist verständlich. Ich glaube, ich habe sogar selber mal eine Anzeige geschaltet. Und dann rief, ich kann mich erinnern, das kann ich jetzt, darf ich jetzt natürlich nicht imitieren, aber mich rief jemand an, der sehr stark stotterte und fragte mich für seine Band, ob ich da Bass spielen möchte. Das war eine Elvis-Coverband.
Ja.
Elvis, glaube ich, auf Mexikanisch coverten oder sowas.
Ah, gute Idee.
Das war eigentlich tatsächlich nicht mein Ding. Ich wollte nicht irgendwie eine Coverband. Aber interessant war, dass der so stark stotterte und ich ihn dann fragte, was er denn macht. Und dann sagte er, er ist der Sänger. Und dann irgendwann, ein paar Monate später, lief ich, glaube ich, über so ein Straßenfest in der Marktstraße, was es damals wohl noch gab. Und da spielte wohl genau diese Band. Und der Sänger auf der Bühne, tipptopp, fließende Ansagen.
Das ist schon krass, ne? Aber das gibt's öfter mal.
Die heilende Kraft der Musik. Ja, und ich, was es auch noch gab, ist, da waren wir ja schon im digitalen Zeitalter, aber zeitgleich mit der Oxmox das Bandnet Hamburg.
Ja.
Da gab es auch, das war so ein Anzeigending, wo man so Bandgesuche haben konnte, nur online. Bandnet. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Warte mal. Ihr hört jetzt mal Tippgeräusche. Bandnet Hamburg gibt es noch. Ihr seid talentierte Musiker aus dem Landkreis Harburg und Lüneburg und wollt euer Können der Welt zeigen. Das ist eure Chance. Local Heroes 2024. Ja, Kleinanzeigen. Gibt's immer
noch. Weht irgendwie der Wind in dein Mikro?
Ah ja, das kann sein. Ja. Ich höre es auch so ein bisschen scheppern. Ich drehe mal den Computer um. Hier gibt's Bass gesucht zum Beispiel. Hier. Ja, guck mal. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sich da für mich nochmal irgendwas ergeben hat. Aber
ergeben hat sich daraus für mich auch eigentlich wirklich überhaupt nichts. Also ich habe auch keinen dieser Protagonisten, die ich dann über diese Anzeigen kennenlernte, irgendwie mal wieder gesehen. Ich habe die auch nie als irgendwie, das sind auch nie Freunde geworden oder so. Das waren halt immer irgendwie schon damals so Kollegen. So. Ja. Also mit denen ist man auch nicht ausgegangen oder so. Also das war halt so, die traf man einmal die Woche. Ne, je nachdem, wie lange diese Band dann halt irgendwie aktiv war, mehr oder weniger. Und aber das waren eigentlich nie Friends. So.
Ja, aber es ist toll, dass es diese Szene irgendwie ja noch gibt. Ne? Ich habe neulich mal wieder geprobt in einem Proberaumbunker in Hamburg. In Hamburg sind ja diese alten Hochbunker, die sind ja für 1000 Jahre konstruiert. Und da sind jetzt ja immer noch Proberäume drin. Da war ich so im Bereich Bill, steht Bill Brok in so einem Probebunker. Und auch da gab es ein schwarzes Brett unten im Eingangsbereich, wo quasi inseriert wurde. Und da suchten auch Leute eine neue Kapelle. Aber ich habe dann auf jeden Fall auch, glaube ich, noch so als junger Erwachsener öfter mal in so Anzeigen auch mal geblättert. Und mal geguckt, ergibt sich da vielleicht ein Gig draus. Aber es ist natürlich, ja, wie so oft so, dass natürlich die bisschen professionelleren, ambitionierteren Kreise das dann eher so über ihre eigenen Netzwerke machen.
Natürlich, ja. Und man hatte auch Respekt davor, wenn da dann stand professionell. Also ich habe mich da, glaube ich, auch, als ich da anfing drin rumzublättern, noch nicht so eingeordnet, dass ich dachte, ich bin jetzt professionell. Und dann gab es immer so diese Einordnung professionell, Hobby und semi-professionell. Und ich habe mich eigentlich eher so als semi-professionell.
Ja, natürlich. Nach 2 Jahren Schlagzeugunterricht. Genau. Semi-professionell heißt ja vor allen Dingen, man möchte es mal professionell machen.
Ja, genau. Also mit Ambitionen, aber genau, es gibt noch
Ausbaufähig. Ja, aber schreibt uns mal bitte eure schönsten Kleinanzeigengeschichten. Das finde ich nämlich, das ist ein unbeleuchtetes Kapitel der deutschen Musikszene.
Schon, ne?
Ja, ja.
Naja. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwo Bands da draußen, wo wirklich mal was draus entstanden ist. Also es gibt ja auch mal diesen Popkurs-Newsletter, da werden auch immer Musiker gesucht.
Ja, absolut richtig, genau. Ja,
ist eigentlich ein ähnliches Konzept.
Ach so, über den Popkurs-Newsletter, genau, wenn man an diesem Kontaktstudiengang Popularmusik, das ist so ein Ferienkurs an der HFMT, teilgenommen hat, dann kommt man in den Newsletter. Und da, ich habe das Gefühl, da war schon mal mehr los im Newsletter.
Ja, wahrscheinlich läuft es heutzutage nicht mehr richtig so, aber hin und wieder kommt da mal was. Also es werden eher, glaube ich, so Fachlehrkräfte gesucht für irgendwelche Musikschulen.
Ja.
Aber hin und wieder läuft da mal was. Und wenn, ist das dann oft auch eher in Kombination mit, da will jemand auch wirklich jetzt nochmal was machen. Es wird gleich gesagt, so ist es auch mit professionellem Anspruch natürlich. Da steht nichts mit professionell oder hobbymäßig.
Ja, ich glaube aber tatsächlich viele, es gibt, muss viele Bands geben, die sich über so Anzeigen kennengelernt haben. Ich glaube auch große Super-Rock-Bands teilweise. War auch einfach lange Zeit der Weg. Aber es wäre mal interessant, wo das heute stattfindet. Ob jetzt bei Bandnet ist nämlich nicht so viel los. Aber es wird doch noch diese verknüpfenden Plattformen geben. Über diesen Popkurs-Newsletter aber bin ich gelandet in der Begleitband vom Hamburger Singer-Songwriter Wolfgang Müller. Schöne Grüße.
Da siehst du mal, das ist doch richtig Indie-Business. So.
Genau.
Weil dem Popkurs wird ja mal so ein bisschen nachgesagt, dass das alles so ein bisschen zu professionalisiert, zu pop-orientiert ist. Aber sieht man mal, das kann auch in solche Gefilde gehen. Ist auch gut zu wissen.
Genau, geradezu karrieristisch. Aber nee, das entstand dadurch. Aber ich glaube, das war's dann auch in meinem Leben mit Kleinanzeigen. Schade eigentlich. Also tatsächlich, das ist was Interessantes, nochmal, nur um größeren Bogen zu spannen. Kennst du das, wenn so Leute dir so Musikerfragen stellen? Du bist ja Musiker.
Ja.
Neulich fragte mich schon wieder jemand, das ist schon hart, oder? Davon leben zu können. Sagte neulich jemand mal wieder zu mir, aber geschenkt.
Da können wir auch mal drüber reden. Ein Stück weit stimmt es natürlich, aber andererseits ist es natürlich auch mal so ein bisschen übergriffig, das so vorwegzunehmen. Deinen persönlichen Misserfolg
oder wieder. Ich traf neulich am Bahnhof einen alten Schulkollegen, also der, glaube ich, selber gerade in beruflicher Aufruhr war, mit Kündigung und so, und fragte dann auch, er läuft und so. Wir kamen dann ganz schnell an, dass er mich eigentlich nach meinem Jahresgehalt fragt.
Ja.
Das ist tatsächlich interessant. Also kann man gern machen. Ich finde es auch gut, über Geld zu sprechen öffentlich, also auch so, aber eher aus so einer gewerkschaftlichen Motivation.
Das tun wir heute mal in die Shownotes auf jeden Fall, was wir so verdienen.
Aber ja, natürlich.
Mit dem Popkurs Podcast. Ja. Das ist natürlich auch ins Exorbitante gestiegen.
Ja.
Aber da haben wir natürlich auch das Metier gewechselt. Also.
Ja, klar, als Podcaster verdient man natürlich deutlich besser. Aber ich finde das interessant, dass da doch dann, dass es da eine relative Schamfreiheit gibt, darüber zu urteilen, wie andere Leute verdienen. Sei es geschenkt, ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, es gibt dann ja auch so Fragen, wie läuft das denn? Und ich sprach neulich mit einer Person, auch eher so aus der Wissenschaft, und das fand ich interessant, der fragte, ob man dann so sich bewirbt und es so Bewerbungen gibt.
Mhm.
Also, weil ich glaube, manche Leute haben tatsächlich auch die Vorstellung, es gibt so eine zentrale Jobvermittlung oder sowas.
Wie in der DDR damals, oder?
Ja, also komischerweise, also ich verstehe total den Gedanken und ich finde es auch teilweise ein bisschen bitter an manchen Punkten, dass ja dieses ganze Jobs haben als Musiker oder Gigs haben, ja wirklich eigentlich nur auf privaten Netzwerken beruht.
Ja,
also in einer Band zu landen, einen Filmmusikjob zu haben oder sowas, das sind alles private Kontakte, also beruflich private Kontakte, und das ist wie ein Wohnungsmarkt, wo Wohnungen unter der Hand vergeben werden, da ist nichts öffentlich. Also hat auch.
Das heißt, es gibt keine Ausschreibung, wo sich jeder bewerben kann.
Ja.
Und also ist es nicht so, dass das irgendwie hin und wieder mal, ist das nicht doch mal so?
Es gibt
irgendwie in so Musikproduktion, also bei Werbemusik oder sowas, das dann irgendwie.
Gibt es das?
Ich glaube, bei Werbemusik gibt es das. Dass
öffentliche Ausschreibung.
Dass irgendjemand sagt, wir suchen irgendwie einen heißen Producer und jetzt für Red Bull schickt mal alle was ein.
Wirklich?
Ich glaube, da gibt es sowas, ja. Aber bin da auch jetzt nicht so richtig unterwegs. Aber ich glaube, ja.
Also es gibt Orchesterstellen. Da gibt es das beim Orchester. Ja, ja. Bei Orchesterstellen. Also 50% Stelle als zweites Horn beim Philharmonischen Orchester Würzburg wird zum Beispiel gerade vergeben. Oder auch Orchesterwart in Voll- und Teilzeit bei der Badischen Staatskapelle.
Ja.
Da
muss man vorspielen und dann
da muss man vorspielen,
ob du genug, gut genug
das bist. Das ist ganz institutionalisiert. Ich glaube auch übrigens, dass die Stage-Theater, die machen auch so Ausschreibungen, wenn die eine neue Produktion haben. Wobei ich auch glaube, korrigiert mich bitte, da werden doch dann die Stellen auch lieber so ein bisschen intern vergeben. Zumindest ist die Realität, dass immer dieselben Pappenheimer spielen.
Und das könnte ich mir jetzt bei so Orchester Stellen auch vorstellen, dass es dann doch irgendwie eine Rolle spielt, ob man diejenigen oder denjenigen kennt. Aber andererseits sind das ja teilweise öffentliche Stellen, die auch mit Steuergeldern finanziert werden, und deswegen müssen solche Ausschreibungen ja offiziell überhaupt stattfinden, oder nicht?
Müssen sicher, aber jetzt erzähl ich dir mal ein ganz interessantes Detail zum Orchestervorspiel. Das ist ein sogenanntes Blindvorspiel.
Ja.
Die Bewerber spielen tatsächlich hinter einem Vorhang.
Ja, das ist richtig. Ja, aber wer wird ausgewählt?
Ich glaube, das entscheidet sich dann eher in der Probezeit. Das ist wohl auch so ein bisschen eine Orchestermisere, dass man ganz gerne so ein Probejahr bekommt und das dann auch gerne nicht verlängert wird, weil das sind oft dann unbefristete Stellen.
Ja.
Aber das Vorspiel selbst ist ein
Blindvorspiel. Genau, das Vorspiel selbst, das habe ich auch schon gehört, das ist halt ein Blindvorspiel.
Ja.
Gute Idee, aber genau, ist ja trotzdem, muss es ja einen Pool an Leuten gegeben, die überhaupt erst eingeladen werden.
Ja, das kann sein. Da kenne ich mich nicht aus. Ja. Das ist ein bisschen institutionalisierter. Aber ich würde, also das ist läuft eigentlich ja alles auch ganz gut bei uns. Aber tatsächlich, ich finde die Vorstellung jetzt auch gar nicht so doof, wenn ich so denke, oh, ich hätte jetzt gern einen Job, ich würde jetzt irgendwie gern Geld verdienen, ich habe 2 Wochen frei, jetzt könnte ich ja was Kleines produzieren oder einen Gig spielen am Wochenende, wenn ich dann in irgendwie so eine Art Musiker-Jobcenter reingucken könnte.
Ja.
Aber gibt's nicht. Gibt's tatsächlich nicht.
Würde mir jetzt auch nicht einfallen.
Nee, alles Vitamin B.
Ja, also man könnte ja denken, dass dadurch ja, dass man sich halt kennt, eigentlich klar sein sollte, welches Profil du eigentlich dadurch auch besetzt. Also ne, die Leute, die dich anfragen oder weil sie dich kennen oder über Kontakte irgendwie an dich rangekommen sind, genau wissen, wofür du eigentlich stehst.
Ja.
Pustekuchen. Stimmt nicht. Bei ganz vielen Produktionen in der Filmmusik und so bist du sehr, sehr schnell einfach nur Dienstleister und es ist denen scheißegal, was du eigentlich für ein Profil hast. Am Anfang wird das noch so gesagt, ja, finden wir cool, was du gemacht hast und. Aber auf einmal hast du mit ganz vielen unterschiedlichsten Leuten zu tun und die sind nicht alle gebrieft und alle haben irgendwelche Anforderungen an dich und man hat relativ schnell das Gefühl, nee, das könnte jetzt eigentlich auch jeder x-beliebige andere machen. So. Trotzdem hat man natürlich diesen Gig dadurch bekommen, dass man das Profil halt mitbringt. So.
Ja.
Also das ist ja klar. Aber eigentlich ist es dann gar nicht so wichtig für viele Sachen, so, für so Gebrauchsmusik. Also ich würde jetzt auch irgendwie sagen, die meiste Score-Musik ist Gebrauchsmusik. Also das ist da ist der Stil vielleicht auch gar nicht so wichtig. So, auch wenn das sich gleich die Verantwortlichen am Anfang gerne untereinander behaupten mögen, aber am Ende wollen sie doch bestimmte Dinge, die funktionieren und an die die Leute auch mit ihren Hörgewohnheiten und Sehgewohnheiten gewöhnt sind und so. Und da ist man sehr schnell einfach in so einem Abliefermodus.
Ja.
Da ist einfach egal, ob das jetzt der Lambert oder der
Schrambert.
Ja. Oder Schrambert macht. Ja. Das ist eigentlich wurscht.
Nee, ich glaube, so ein bisschen das Problem ist, um in diesen Arbeitsmarkt zu kommen, heißt es oft wirklich Akquise, Klinken, Putzen und sowas für viele Leute. Also, ja, es ist genau, es gibt da kein Sicherungsnetz oder sowas, sei nur gesagt.
Gilt auch nicht für alle. Also ich habe auch schon schöne Erfahrungen da gemacht, so, also die, ja. Leute, die wirklich Bock hatten auf das, was ich irgendwie mache und die Musik schön finden und das dann auch da haben wollten. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Ganz schlimm ist Werbemusik. Also da geht es wirklich überhaupt nicht mehr um das, was du irgendwie künstlerisch mitbringst, so, sondern bist du einfach, da wird irgendwas gesagt und die Leute besprechen sich in diesen komischen Räumen und nennen sich ja selber Kreative. Die Leute, das ist ja das Geilste, dass die Leute, die da sitzen in den Büros und irgendwelche Quatsch reden, dass die sich Kreative nennen.
Ja.
Und da ist der Komponist ist wirklich da eigentlich nur noch Dienstleister. Also der halt irgendwie Dinge zusammensetzen muss.
Aber auch da kommt zum Glück bald die AI.
Eigentlich gut, dass das wegfällt. Also es ist natürlich wirklich wahrscheinlich das musikalische Feld, in dem am meisten verdient werden kann, so als Produzent, würde ich sagen. Also mal so eine schnelle Markt lässt sich da schon am ehesten machen. Aber es ist wirklich, vielleicht ist es auch in Ordnung, dass das halt auch irgendwie wegfällt mit der AI. Also es ist wirklich, ich meine, wer braucht das? Also ein Knoppers-Song. Wenn das die AI auch macht. So. Also,
ja,
es ist irgendwie leicht gesagt, ne? Aber klar, es gibt Leute, die sind davon abhängig.
Ja.
Das ist natürlich dann irgendwie tragisch, aber weiß nicht, ich glaube, ich werde, wenn die Werbemusik irgendwann fällt, ich werde ihr nicht hinterher trauen.
Nein. Wie kam ich drauf? Oder wir?
Ach so, wir waren noch bei diesem, dass es keine öffentlichen Stellenausschreibungen.
Ja. Ah ja, genau. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, was die Alternative wäre bezüglich Stellenausschreibung, wenn man sowas nicht quasi intern lösen könnte. Aber es ist ja trotzdem auch interessant, mal darüber nachzudenken, was das eigentlich, weil das verlangt den Musizierenden ja auch eine ganz hohe Sozialkompetenz ab.
Ja.
Weil ehrlich gesagt, viele Jobs werden auch vergeben, weil man gern mit den Leuten rumhängt.
Naja, so im Bandkontext macht das ja auch durchaus Sinn.
Ja.
Also wenn du jetzt zusammen touren musst und so, ist es ja auch wirklich wichtig, dass du da bestimmte sozial kompatible Fähigkeiten mitbringst. Also das ist ja nun wirklich, also ein Touring-Musician, das ist kein Job, den jeder machen kann, der eine Gitarre spielen kann. Also so ist es nicht.
Nee.
Also da würde ich sagen, ist das schon auch irgendwie wichtig, dass man zusammen kann. So, aber ja, was ich noch dachte, ist, dass Musiker sich ja sowieso ein bisschen schwer tun, sich überhaupt zu organisieren. Also ich will jetzt nicht gleich wieder sagen gewerkschaftlich, so, aber genau, das ist die sowieso nicht so gerne preisgeben, wie sie denn jetzt an irgendwelche Jobs rangekommen sind.
Nee.
Also, na genau, es gibt keine zentralen Möglichkeiten und es gibt auch nicht so richtig die Möglichkeit rauszufinden, wie das bei den einzelnen Personen eigentlich passiert ist. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da so individualistische Wege gibt. So, eigentlich muss es da doch ein Muster für geben.
Ja, aus meiner Erfahrung, man lernt irgendwie Leute kennen, versteht sich ganz gut, bekundet vielleicht sogar Interesse an der Zusammenarbeit und daraus ergibt sich dann im nächsten Schritt irgendwie eine Kollaboration.
Ja.
Ich glaube, so ist es schon. Ich meine, interessant ist ja auch das Phänomen, es gibt ja manchmal auch, sehr gute Musiker, die aber, in der festen Band sind, die recht erfolgreich ist und die auch ernährt und dann löst sich vielleicht diese Band auf und dann stehen da die sehr qualifizierten Musiker und müssen irgendwie erstmal gucken, wie die jetzt ihr Leben führen. Weil man hat natürlich dadurch, dass man investiert hat, in eine Band oder was sie überhaupt ins Musik machen, kann man wahrscheinlich dann auch bestimmte Jobs einfach nicht machen, wenn man, jenseits der 30 ist und jetzt nicht nochmal ein Studium machen will. Also dieses Investment, was normale Leute machen, ein Studium der Rechtswissenschaft erstmal in die 20er einschieben, um dann da gut zu verdienen, gibt einem natürlich eine andere Sicherheit, als mit der Band getourt zu sein. Also und es ist auch interessant, dass ja wirklich sehr, sehr viele Leute, Management, Booking, also diese ganzen, wie sie nennen, die parasitären Berufe, die sind ja auch wirklich stark besetzt von Leuten, die mal in Bands waren.
Ja.
oder?
Ja, doch. Also Leute, ja, tatsächlich sind das oft Leute, die auch irgendwie mal was mit einem Instrument in der Hand hatten.
Ja, genau.
Das gibt's schon öfter.
Genau. Und dann steigt man irgendwie ein in eine Booking-Agentur oder für Tourmanager oder Backliner.
Mhm.
Gar nicht so selten.
Das sagt aber auch einiges ja darüber aus, dass man oft ja mit denen, hören ja auch Leute zu, für die das natürlich jetzt nicht gilt,
ja.
Aber es ist man halt oft ja mit, ich kenne das auch von vielen Kollegen, die darüber reden, dass man mit Leuten, den Parasitären ja oft in so einem leicht toxischen Verhältnis zueinander steht, weil
ja.
Diejenigen ja auch mal irgendwie auf der Bühne standen und auf einmal für Leute arbeiten müssen, die auf der Bühne stehen. Und diese quasi treffen da ja Leute quasi, die auf eine andere Art und Weise ihr Ego abarbeiten,
mhm.
auf Leute, die ihr Ego abarbeiten. So, also es ist ja, es ist nicht perfekt, würde ich sagen, für den sozialen Umgang miteinander, dass du hast auf die einen Seite teilweise ja die Gescheiterten, wenn du so willst, so, die halt quasi sich in den parasitären Bereich verlagert haben und auf der anderen Seite die, für die sie jetzt arbeiten. So,
ja.
Und kann natürlich alles super sein, aber ich würde sagen, das ist keine super Grundvoraussetzung. Man kennt dann das Business so ein bisschen, aber man läuft so ein bisschen Gefahr, dass man es mit Menschen zu tun hat, aus der Künstlerperspektive, die vielleicht nicht drüber weggekommen sind, dass sie, oder die vielleicht ein Problem damit haben, dass sie nicht auf der anderen Seite stehen.
Ja.
Oder es nicht hinbekommen haben.
Ich erlebe aber auch oft, dass es, glaube ich, Leute gibt, die einfach Musik lieben und dann aber irgendwann gemerkt haben, ich möchte eigentlich gar nicht in der ersten Reihe stehen und auch nicht in der zweiten,
ja.
sondern ich bin auch vielleicht eher eine Service-Persönlichkeit. Ich habe vielleicht auch eher Talente im Organisieren. Es sind ja auch gerne die Leute, die früher bei der Band die Konzerte gebucht haben oder sowas.
Ja.
Und dann, oder vielleicht eh schon das technische Know-how hatten oder sowas. Und die gehen dann in andere Berufe. Das ist eigentlich ganz schön, dass dann so die Musikszene so auch ein Auffangbecken ist für solche Leute.
Finde ich auch gut. Das sind mir auch die Liebsten,
ja.
die Servicepersönlichkeiten.
Absolut. Wir lieben ja. unsere Servicepersönlichkeiten.
ja.
Gerade im Tourmanagement.
Ja.
Ganz wichtig.
Na, ich finde es trotzdem auffällig, dass halt auch quasi unter den dieses Wort quasi, das sollten wir mal weglassen.
Ja.
Aber Parasitäre, das können wir schon ein bisschen ausbauen. Das wurde wird mittlerweile auch benutzt
ja.
im Berliner Musikjargon. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass das wurde übernommen.
Gut.
Aber ich glaube, die Leute fühlen sich auch selber gar nicht so angefasst.
Nein, das ist doch total cool. Das ist wie Zecke.
Ja.
Ich bin eine coole Zecke. Eine Kauli-Zecke. Ein Parasit.
Dass das halt oft Leute sind mit großem Ego, die halt auch wahnsinnig viel und gerne reden und ich habe das Gefühl, immer oft bei so einem Meeting, was man hat, mit so mehreren von diesen Leuten reden, die oft eigentlich mehr als die Künstler.
Ja, ja, klar. Die haben auch immer ganz viele Ideen.
Ideen? Ja, und auch so ein Druck halt auch irgendwie, also es wird ja Künstlern immer dieses Geltungsbedürfnis nachgesagt.
Ja.
Uns steht das natürlich auch zu. Also klar, ich meine, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir das halt irgendwie durchziehen.
Ja.
Ihr wollt uns ja so haben. So. Aber es wird offenbar, dass es halt etwas ist, was die Leute, die in diesen Berufen tätig sind, die uns zuarbeiten,
ja.
dass das für die auch eine wahnsinnig große Rolle spielt.
So. Ja, das ist auch interessant, dass ja oft auch dann die ausführenden Musiker oft gar nicht im direkten sozialen Kontakt solche Ego-Schweine sind und so einen, also vielleicht auch dann Teile ihres Geltungsbedürfnisses auf der Bühne ausleben. Also es geht jetzt für uns nicht, wir haben auch noch einen Podcast.
Ja,
aber,
ja, ja.
aber es gibt ja dann auch teilweise wirklich auch eher stillere, in sich gekehrtere Kollegen. Und das ist dann immer interessant, wenn man in so sozialen Zusammenhängen sind, wo es so einen Überhang gibt an Leuten aus Management, Booking,
ja, ja.
Musikwirtschaft, Labels, dass man, da fragt man sich dann schon, wer sind jetzt hier eigentlich die Rockstars.
Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, die Künstler reden am wenigsten, die Manager, nicht unbedingt nicht Manager, aber es gibt ja so viele Leute, aber da wird einfach lauter geredet.
Auch. Ja. Ich
habe schon das Gefühl. So.
Auch Musikjournalisten.
Auch die zum Beispiel.
Ja.
Ja, ja.
Also wir sind eigentlich das Schlimmste, wir sind ja die Mischform aus Musikern und Top-Musikjournalisten. Also wirklich, ja. Red Flag.
Ja, und dass das jetzt öffentlich mal auch behandelt wird, diese Problematik, das ist auch wirklich immer an der Zeit. So, das ist natürlich ein Problem für die halt sich natürlich selber eher als jemanden sehen, ne, die haben sich ja nichts vorzuwerfen, die stehen ja auf der guten Seite, die kämpfen ja für uns quasi, für die Kunst.
Ja.
Und so. Aber genau, das ist schon auffällig, dass da auch immer eine große Portion Ego mitschwingt, die denen des Künstlers, also meistens aus meiner Perspektive herauf dann doch irgendwie, ja, die doch dominanter sind in der Hinsicht. Und das, wo das auch mehr zum Ausdruck kommt als, genau, so ein Kreis, ein Künstler mit 5 Parasitären ist meistens der Künstler der ruhigste von allen. Das ist meine These.
Ja.
Hau ich jetzt einfach mal raus.
Kann sein. Ja. Ja, bitte Erlebnisberichte.
Ja.
Es ist aber auch wichtig, dass man gerade als Musikjournalist noch so ein kleines Elektroprojekt hat oder eine Drone-Band.
Ja, das machen ja Politiker auch gern. Also Marco Buschmann.
Schöne Grüße an Marco Buschmann.
Ja, aber ich meine, ey, ich kann's, der hat einfach so viel Druck, ne? Der Buschmann.
Ja.
Der haut die Tracks raus. Da liegt seit Jahren dieses Gesetz, dieser Gesetzentwurf für die Wohnung, da soll er sich irgendwie drum kümmern, hat er keinen Bock, passt nicht ins Selbstbild. Ja. Natürlich, der nerven die ganze Zeit die Grünen und so, und die SPD sagen, jetzt mach doch mal und so. Und ist doch klar, dass der abends mal einen geilen Track bauen muss, so, weil da muss der Druck abgelassen
natürlich.
Werden.
Natürlich. Ja. Im Club.
Im Club.
Ja. Es ist aber ja, Marco Buschmann scheint aber relativ alleine da zu sein, ne?
Lars Klingbeil ist ein Rocker, hatten wir schon mal, ne?
Ja, aber der spielt, glaube ich, nicht selber, oder?
Er dürfte mal eine Gitarre, ich glaube, in seinem Büro steht eine E-Gitarre.
Ja, also ich glaube, Obama, der spielt auch so ein bisschen Gitarre und natürlich Ex-US-Präsident Bill Clinton am
Saxophon.
Am Saxophon.
Ja, spielt gut.
Ja, spielt fantastisch. Finde ich schon gut. Musik ist ja auch ein schöner Ausgleich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Empfehlen wir unseren Politikern.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, deswegen ist Marco Buschmann auch so ein zurückhaltender Typ. Also, der wird ja nie besonders laut oder so. Ja. Wahrscheinlich, weil der sich einfach so auslassen kann.
Ja.
Tracks.
Mal ein Teilchen klicken und dann wird abgeraved. Im Kanzleramt.
Ja. Nicht so wie hier Christian Lindner, der immer rumschreit, wie blöde.
Ja, der hat Druck, ja.
Der hat einfach echt Druck und dann ist er auch noch Jäger zusätzlich, so irgendwie ballert irgendwie gern mal, aber trotzdem hat er immer noch wahnsinnig viel Druck.
Der hat viel Druck, das merkt man auch, so eine gewisse Unruhe, wobei der ja eigentlich, und das ist ja wieder tatsächlich für mich ein Beweis von so dieser ganzen These um die Male Manipulator Musik. Weil man muss tatsächlich sagen, dass Christian Lindner wirklich einen ganz guten Musikgeschmack hat. Christian Lindner ist nämlich so, der hört wirklich so slicke, coole Musik. Da kann man so, wenn man jetzt in so einer Szene-Kneipe sitzt, kann man da wirklich...
Kann man dem nichts anhängen.
Ja, weil der sagt ja wirklich so Sachen, erste CD, Depeche Mode.
Ja.
Lieblingsplatte, Equinox von Jean-Michel Jarre. So slicke, instrumentale Synthesizer-Musik.
Kruder, ein Popper.
Kruder und Dorfmeister hört er gerne. Ja. Natürlich auch den Soundtrack von Klaus Doldinger, Das Boot. Wir erinnern uns an Klaus Doldinger, wie er einen schönen Chorus Summertime forderte.
von Peter Brötzmann.
Genau. Ja, aber Das Boot, Klaus Doldinger, das ist so Musik, die Christian Lindner gefällt. Wo man eigentlich sagen müsste, cooler Typ.
Ja.
Aber der hat einen Druck, weil diese Musik schafft nicht den nötigen Ausgleich. Ganz anders dann ja bei unserem Strahlemann Markus Söder aus Bayern. Weil Markus Söder, der ist ja wirklich, also Weltraum Söder, der ist ja wirklich, der ist visionär, der ist gut gelaunt. Und das sieht man nämlich aber auch in seinem Musikgeschmack. Das ist nämlich absolut keine Mail-Manipulator-Musik, weil der hat eine Playlist bei Spotify.
Ja.
Und da sind einfach nur gute Laune-Hits drauf. Aber Udo Jürgens, Münchner Freiheit. Und dann hat er auch Weihnachten, das fand ich das Interessanteste, da hat er Weihnachten nämlich ein paar Tracks reingedroppt in die Playlist. Und er ist sich nicht zu schade, auch den Weihnachtshit Last Christmas von der Gruppe Wham da reinzupacken.
Ist ein geiler Song, habe ich auch schon mal gecovert.
So, aber stell dir mal vor, Christian Lindner, da wäre nur so Listening Techno drin und hier das ist cool und hier die B-Seite. Und so. Und da merkt man aber auch die Anspannung. Ja. Aber Markus Söder, der ist ja eher gut drauf.
Muss man sagen.
Also, ja, inhaltlich kein Urteil, aber der ist ja eigentlich gut gelaunt. Und der hört nämlich einfach diese gute Nicht-Mail-Manipulator-Musik. Partymusik.
Ja, Partymusik, ja.
Ja, und aber das finde ich so interessant, wie sich dann doch so der Musikgeschmack spiegelt auch in der Persönlichkeit. Zum Beispiel Robert Habeck, ne? Immer schlecht drauf. Immer.
Der hat auch echt Stress.
Der hat, aber der hat Stress und der ist aber, er meint ja auch den Raum einnehmen zu müssen und die ganze Zeit zu sagen, was er für einen Stress hat und wie schwierig das jetzt alles ist und so.
Ja.
Er findet das ja irgendwie wahrscheinlich total offen und menschlich und er ist ein moderner Mann, aber in Wirklichkeit ist das ja total toxisch. Er belastet uns ja die ganze Zeit mit seinem Stress. Wir wollen ja nicht Probleme, wir wollen Lösungen in der Politik.
Ja.
Wir wollen gut gelaunte Strahlemänner wie Marco Buschmann. Oder Markus Söder.
Sehr lösungsorientiert, Marco Buschmann.
Ja gut, okay, das hinkt jetzt vielleicht. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Politik, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Aber bei Robert Habeck ist interessant. Nein, er ist nicht R.E.M.-Fan, obwohl ich das jetzt gedacht hätte. Er liebt die Talking Heads, Philipp Bohr, U2, weißt du, solche Sachen. Ja. Eher so Male Manipulator-Musik, so Schlaumusik. Der hat da nicht den nötigen Ausgleich. Und zum Beispiel seine Kinder, die hören ja zum Beispiel Musik, wo es auch mal knallt. Gangster-Rap. Da sagt er, da findet er die Texte total doof.
Hat er gesagt?
Ja. Also mein Tipp bitte, jetzt um die Ampelkoalition noch zu retten. Leute, alle, es geht jetzt an euch alle, an Christian und an Robert, pumpt doch mal die Playlist vom Söder.
Ja.
Ich glaube, das wird die Sache...
was zu holen, ne?
Ja, ich glaube, das wird so eine kleine Entlastung geben.
Ja. Sehr gut.
Nur so viel dazu. So, das war jetzt eine heitere Note.
Hast du eine heitere Note? Dann können wir eigentlich aufhören.
Ach so, doch. Eine Sache zur Politik wollte ich dir noch erzählen. Ja. Wir haben doch über den Obonkranz gesprochen.
Ja.
Obonkranz. Gibt's
Ärger?
Nein.
Gibt's Ärger?
Nee, gibt keinen Ärger. Ich wollte da nochmal was, ein kleines Detail auch aus der Politik präsentieren. Wir wissen ja, was ein Obonkranz ist und wie der erzeugt ist. Doppelrohrblattinstrument, extrem schmaler Luftstrahl, der da in dieses Doppelrohrblatt in die Oboe gepustet werden muss.
Ja.
Wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig viel Druck auf den Kopf. Was entsteht? Obonkranz, kreisrunder Haarausfall. Wer hat wohl mal Oboe gespielt?
Also, das ist übrigens kein kreisrunder Haarausfall.
Nee, nicht kreisrund, wie heißt denn das so? Eine Plät halt.
Eine Plät, ja. Das ist was anderes.
Wer aus der deutschen Politik ganz oben hat mal Oboe gespielt? Ist es Frank-Walter Steinmeier?
Olaf
Scholz. Nein, genau, es ist Olaf Scholz.
Ja.
Frank-Walter Steinmeier, da ist
der, mittlerweile ist ja nichts mehr übrig.
Fallen die Haare, aber Olaf Scholz, Obonkranz.
Ja. Ja. Steinmeier ist Pianist, oder?
Bestimmt. Bestimmt ausgebuffter Jazz-Pianist.
Nee, der spielt eher so, wahrscheinlich so, der könnte ja eher so Trauerreden begleiten und so Orgel wahrscheinlich.
Ja, das ist.
Der ist ja eher so ein Trauertyp.
Ja, das ist also genau die Orgel, das ist ja so ein bisschen auch so das, wie sagt man, bedeutungsschwerste der Instrumente. Ich kann mir vorstellen, dass der zumindest einen D-Schein hat oder einen C-Schein in der Orgel. Müssen wir mal recherchieren.
Den kann man auf jeden Fall buchen für die Trauerfeiern.
Ja, aber Olaf Scholz hätte er sich doch vielleicht für so ein gutes Hamburger Instrument wie die Quetschkommode entschieden, das Schifffahrtsklavier, dann hätte er vielleicht noch volle Haarpracht. Googelt mal Olaf Scholz Jugend, da sieht man so aus seinen besten Juso-Zeiten, da sieht man wirklich einen ganz wilden, strubbeligen Lockenkopf. Und jetzt durch die Oboe. Und
dann ist er halt bürgerlich geworden, hat angefangen viel Oboe zu spielen, um runterzukommen abends. Und das wird ihm natürlich jetzt zum Verhängnis geworden.
Absolut. Ja. Also, Augen auf bei der Instrumentenwahl.
Ja, muss man echt vorsichtig sein.
Ja. Also, das war doch heiter.
Ja.
Da würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt mal.
Ja, und mit zwingenden Grüßen mal wieder, oder?
Genau.
Ja, ciao, macht's gut.
Bye, bye, tschüss. So.